Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Mini-Bibelstunde über das Matthäusevangelium. Letzte Woche haben wir beobachtet, wie Josef, Jesu Adoptivvater, von Gott geleitet wurde und mit welcher Demut und Selbstlosigkeit er diese Weisungen in die Tat umsetzte. Aber über Jesu Kindheit und Jugend verrät uns Matthäus nichts. Im dritten Kapitel seines Evangeliums, das wir heute studieren werden, katapultiert er uns direkt ins Erwachsenenalter Christi. In der heutigen Folge geht es um Johannes den Täufer und um die Taufe Jesu. Zu diesem Zeitpunkt ist Christus bereits etwa 30. Es ist Lukas, der dies in seinem Evangelium im dritten Kapitel festhält. Ich zitiere: Und er, Jesus, begann seinen Dienst ungefähr 30 Jahre alt. Aber warum erst mit 30? Warum nicht schon früher? In der Tat wurde im Judentum ein Rabbiner nicht als reif genug angesehen, um ein öffentliches Amt zu beginnen, bevor er 30 war. Das galt auch für Priester, die nach dem Gesetz erst mit 30 Jahren ihren vollen öffentlichen Dienst antreten durften. Dies zeigt uns, dass das Alter 30 als das Alter betrachtet wurde, in dem ein frommer und gelehrter Jude einen Zustand geistiger und moralischer Reife erreichen konnte, der es ihm erlaubte, andere zu lehren und zu führen. In diesem dritten Kapitel stellt Matthäus Johannes den Täufer vor, der mit Jesus verwandt war. Lukas erzählt uns, dass der Engel Gabriel, dem Vater des Johannes, Zacharias, der Priester im Tempel von Jerusalem war, das Kommen des Messias angekündigt hatte. Johannes wurde etwa 6 Monate vor Jesus geboren. Im heutigen Textabschnitt treffen wir also Johannes. Er befindet sich in der Nähe des Jordans, nördlich des Toten Meeres. Seine Botschaft ist extrem radikal. Er ruft zur Umkehr auf und verurteilt aufs Schärfste die Heuchelei der religiösen Elite der damaligen Zeit. Vor allem aber kündigt er das Kommen des Messias an. Diejenigen, die Buße tun und bereit sind, ihr Leben zu ändern, lassen sich von ihm taufen. Die Taufe war den Juden der damaligen Zeit nicht unbekannt. Auch rituelle Waschungen in der Mikwe, einem Tauchbad, wurden regelmäßig praktiziert. Dies geschah zur Erlangung ritueller Reinheit durch Untertauchen. Es gab und gibt bis heute im orthodoxen Judentum noch andere Gründe für ein solches Tauchbad. Dies ist zum Beispiel bei einer Konversion zum Judentum der Fall. Auch Sofare, das sind Schreiber religiöser Schriften, sind verpflichtet, sich durch vollständiges Untertauchen in der Mikwe in einen Zustand ritueller Reinheit zu versetzen, bevor sie in einer Tora-Rolle den Gottesnamen schreiben. Oder wer einen Toten berührt hat, der muss sich ebenfalls anschließend durch ein Tauchbad reinigen lassen. Ist keine Mikwe vorhanden, kann die Pflicht zum Untertauchen auch im Meer, in einem See, einem Fluss oder einem tieferen Bach erfüllt werden. Die Tatsache, dass große Menschenmengen zu Johannes kamen, um sich von ihm untertauchen, das heißt taufen zu lassen, zeigt ebenfalls, dass dies den Menschen von damals nicht fremd war. Ich zitiere den 5. Vers von Matthäus 3. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordan, und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Die Taufe, die Johannes also praktizierte, war die Taufe zur Vergebung der Sünden. Aber er kündigte an, dass der Messias mit dem Heiligen Geist taufen würde. Ich lese den 11. Vers. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dem die Sandalen zu tragen ich nicht wert bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. An dieser Stelle tritt Jesus auf den Plan. Mitten unter den Zuhörern bittet er Johannes, ihn zu taufen. Aber Moment mal, die Taufe des Johannes war die der Vergebung der Sünden. Er selbst hatte es ja gerade so gesagt. Wofür ließ sich denn Jesus taufen? Hatte Jesus gesündigt? Hatte er Gottes Vergebung nötig? Johannes, der Jesus sofort als den von ihm angekündigten Messias erkannte, war ebenfalls wie vor den Kopf gestoßen. Schauen wir uns den Bibeltext an. Ich lese die Verse 13, 14 und 15. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um von ihm getauft zu werden. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Dann lässt er es ihm zu. Dies sind entscheidende Worte unseres Herrn. Denn seine Mission auf Erden war nicht ausschließlich, den Preis für unsere Schuld mit seinem Leben zu bezahlen, sondern auch Gottes Gesetz, Gottes Standard der Gerechtigkeit zu erfüllen. Das ist etwas, das wir allzu oft vergessen. Wir mühen uns ab, gerecht zu sein, die Gebote zu erfüllen, und wir schaffen es einfach nicht. Wir können kämpfen wie Helden und doch niemals das ewige Heil verdienen. Das ist ein dermaßen hoffnungsloses Unterfangen, dass der Apostel Paulus sogar von einem Gesetz der Sünde schreibt. Tatsächlich handelt es sich um ein Naturgesetz, gleich wie die Anziehungskraft der Erde. Wenn ich etwas fallen lasse, fällt es runter. Das ist unvermeidlich, das ist ein Gesetz. Seit Adam und Eva ist das Gesetz der Sünde in uns. Jeder Mensch hat diese Neigung zu sündigen in sich. Deshalb kann niemand das Gesetz Gottes erfüllen. Das ist eine schreckliche Tragödie. Und wie kann Gott von uns verlangen, dass wir etwas tun, wozu keiner von uns in der Lage ist? Im Alten Testament finden wir 613 Gesetze. Genug, um rund um die Uhr beschäftigt zu sein. Und wenn wir diese Gesetze wörtlich nehmen, um sicherzustellen, dass wir sie nicht brechen, werden Liebe, Großzügigkeit und Freiheit zu kurz kommen. Was hat also Jesus gemeint, als er sagte, er sei gekommen, um die Gerechtigkeit zu erfüllen? Zwei Kapitel weiter sagt er uns: Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es ist ein sonniger Tag. Sie haben frei und beschließen, zusammen mit einem Kollegen auszufahren. Sie hören gute Musik und sind so gut drauf, dass sie das Tempolimit vergessen. Und schon werden sie von der Polizei angehalten wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und sie bekommen eine Buße. Diese Buße ist gesalzen. Der Übermut ist ihnen vergangen, denn sie realisieren, dass sie so viel Geld gar nicht haben. Erst gerade hatten sie einige Anschaffungen getätigt und das Konto ist leer. Was tun? Aber ihr Kollege, ohne zu fragen, schnappt sich den Bußenzettel und bezahlt die Strafe an ihrer Stelle. Was passiert jetzt? Kümmert das etwa die Polizei? Nein, natürlich nicht. Es kümmert die Polizei lediglich, dass die Buße bezahlt wird. Es ist ähnlich mit dem Gesetz. Gott verlangt von uns, nach seinen Geboten zu leben. Aber wir schaffen es nicht. Wir schaffen es weder, das Tempolimit einzuhalten, noch die Strafe dafür zu bezahlen. Und deshalb hat Jesus beides für uns getan. Um auf den Vergleich mit dem Naturgesetz der Erdanziehungskraft zurückzukommen: Gott hat dieses Gesetz nicht aufgehoben. Aber durch unseren Glauben an Christus entfernt er uns aus dem Magnetfeld der Sünde. Das Gesetz des Bösen ist immer noch da. Aber wenn es uns runterzieht, werden wir nicht weiter fallen als in Jesu Hand. Das ist es, was wir Gnade nennen. Eine Gnade, die jeder ausnahmslos von uns braucht. Diese Gnade wurde von Jesus vollbracht, der das sündlose Leben lebte, zu dem wir nicht fähig sind. Er hat alles für uns getragen, das Gesetz, die Versuchungen und sogar die Strafe für unser Versagen. Christus starb an unserer Stelle und er lebte an unserer Stelle. Er hat den Preis für unsere Sünden bezahlt, aber ebenfalls hat er an unserer Stelle ein sündloses Leben geführt. Denken wir also daran, dass unser Herr das Gesetz und sogar den göttlichen Standard der Gerechtigkeit erfüllt hat. Wenn uns das einmal klar ist, dass wir selber für unsere Verfehlungen nicht bezahlen können, dann muss uns auch noch wirklich klar werden, dass wir ein gerechtes Leben leben müssen, und das können wir nur, indem wir Jesu stellvertretende Sündenlosigkeit für uns in Anspruch nehmen und uns ihm ganz hingeben. Als Jesus am Kreuz für uns starb, sprach er die Worte: "Es ist vollbracht." An unserer Stelle hat er gelebt. Und an unserer Stelle ist er gestorben. Millionen von Menschen wollen den Himmel gewinnen, indem sie das Gesetz versuchen zu halten. Aber das schafft keiner, wegen des Gesetzes des Bösen, das in uns ist. Wählen wir also die Gnade, und Gott wird uns gerecht sprechen, weil er seinen Sohn in uns erkennen wird. Er sieht nicht mehr den Sünder in uns, sondern er erkennt Jesus Christus in uns. Nachdem Jesus getauft wurde, tauchte er also aus dem Wasser auf. Ich zitiere die letzten zwei Verse aus Matthäus Kapitel 3. Als Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme ergeht aus den Himmeln, die spricht: "Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe." Wir sollten uns also nicht zu sehr am Gesetz aufhängen, sondern unsere Augen vielmehr auf Jesus richten. Nur dann können wir Gott gefallen. Und wenn wir sündigen, bitten wir ihn um Vergebung, und er wird uns von ganzem Herzen vergeben. Gott nennt Jesus seinen geliebten Sohn, an dem er Wohlgefallen hat. Ja, er allein, Jesus Christus, ist unseres absoluten Vertrauens würdig. Den Blick auf Jesus halten ist eine sehr wichtige geistige Disziplin. Um sie zu veranschaulichen, lassen Sie mich noch ein kleines Beispiel anfügen, bevor wir diese Episode beenden. Erinnern Sie sich, als Sie lernten Radfahren? Wenn auch nur ein kleiner, mickriger Baum ganz verloren auf einem riesigen Platz stand, haben sie ihn angestarrt, aus lauter Angst in ihn zu fahren. Wir sind wahrscheinlich alle irgendwann in so ein Bäumchen oder in eine Laterne gefahren. Wir mussten lernen, den Baum nicht anzuschauen, um ihm ausweichen zu können. Ich lade Sie und mich selber mit ein, dies in der kommenden Woche ganz bewusst zu üben. Lasst uns nicht darauf schauen, was wir wahrscheinlich schon wieder nicht schaffen werden. Jesus hat es geschafft an unserer Stelle. Deshalb wollen und dürfen wir auf ihn schauen, auf Jesus allein. Dann wird er uns nämlich führen auf guten Wegen, so wie er es versprochen hat. Hoffentlich schalten Sie sich in einer Woche wieder ein. Dann werden wir nämlich schauen, wie Jesus es geschafft hat, dem Bösen Paroli zu bieten. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute, reich gesegnete Zeit.